Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Stefan Pichotka.
Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde es gerade nicht ganz so leicht zu predigen. Weil wir leben ja gerade in einer Zeit, die alles andere als durchschaubar ist. Es ist lange her, dass deutsche Waffen in Europa auf Feinde geschossen wurden und wir stecken mit einem Mal wieder drin. Wir merken das hautnah jeden Tag im Supermarkt, wenn die Preise steigen, und wir merken, da passiert doch einiges. Da ist vieles offen und wir stehen ja schon manchmal da mit einem komischen Gesichtsausdruck, dass wir sagen, wie kann's werden? Und ich habe mich gefragt, wie reagieren wir als Gemeinde Jesu darauf? Weil wir nicht einfach nur sagen, ja, wir sind irgendwie betroffen und wir kommen schon irgendwie durch und der Herr wird uns schon irgendwie versorgen. Könnte man ja dabei belassen, dass man sagen, so ist das. Aber wir haben ja auch einen Auftrag hier mitten in der Welt. Jesus sagt, ihr seid Salz und Licht. Er sagt, geht hin, verkündigt das Evangelium. Wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir sollen Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Das ist ja eine große Herausforderung, dass wir sagen, wie kriegt man denn sowas hin? Ja, mitten in einer Zeit, in der wir selber betroffen sind, in der wir selber in einer Situation sind, dass wir sagen, es ist schwer gerade zu leben. Und die Sorgen, die sich mein Nachbar macht, die mache ich mir ja auch. Wie kann ich rübergehen und in dem Moment Hoffnungsträger sein? Wie kann ich rübergehen und sagen, komm, das Leben ist schön, weil es gibt einen Grund, eine Hoffnung zu haben, ohne zu sagen, ach, wird schon wieder. Wie kann man Salz und Licht sein? Da taucht ja so ein Begriff auf, der kommt relativ schnell, das ist unmöglich. So etwas ist doch eigentlich irgendwie unmöglich, sowas zu tun. Und an der Stelle bin ich genau bei diesem Predigttext gelandet. Weil der Predigttext, dieses Wunder, von dem uns erzählt wird in Johannes 6, ist ja so ein Wunder, wo man auch sagen würde, da war das Wort unmöglich ganz stark. Lange Zeit die große Überschrift. Ja, wir haben den Vorteil, wir können diese Geschichte heute rückwärts lesen. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Aber wenn ich den Text nochmal vorlese, versucht euch mal so in diese Situation hineinzuversetzen, so zu tun, als wüsstet ihr gar nicht, dass ein Wunder geschieht. In Johannes 6 steht, bald darauf ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Jesus blickte auf und sah, dass die großen Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus aber antwortete, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reichen aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Da sagte einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus sagte, sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Dort ließen sie sich nieder, es waren etwa 5000 Männer. Jesus nahm das Brot und dankte Gott. Dann verteilte er es an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten 12 Körbe mit den Resten von den 5 Gerstenbroten. So viel war nach dem Essen übrig geblieben. Als die Leute sahen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, er ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ich möchte mit euch mich in den nächsten Minuten mal auf jemanden konzentrieren, der in diesem Bericht nur am Rand vorkommt, obwohl er eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Ich meine diesen Jungen mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Der erscheint ja so unbedeutend. Also wörtlich steht da sogar ein kleines Kind, ein kleiner Junge. Der war noch nicht einmal Teenager oder Jugendlicher, vermutlich deutlich unter 12 Jahre alt. Gesellschaftlich damals völlig irrelevant. Der wurde schnell übersehen und den hat man kaum wahrgenommen. Und wir kennen nicht einmal seinen Namen, was den Gedanken ja noch einmal unterstreicht. Wichtige und bekannte Menschen in der Bibel, die werden namentlich genannt. Und wenn man nur sagt, das war der Sohn von dem und sowas, damit jeder wusste, ah, genau, der war das. Aber dieser Junge hat keinen Namen. Also wenn du dem irgendwann mal später im Himmel begegnest und er steht da und sagt, kennst du mich noch? Wirst du sagen, nee, wer bist denn du? Du wirst ihn nicht erkennen, weil du nicht weißt, wer er genau ist. Der kleine Kerl geht als Unbekannter in die Kirchengeschichte ein. Und hinzu kommt, er wäre auch fast komplett in der Geschichte untergegangen. Denn nur Johannes erwähnt ihn überhaupt. Auch Matthäus, Markus und Lukas berichten von der Speisung der 5000. Aber keiner redet über diesen Jungen. Bei Matthäus sind es die Jünger, die sagen, wir haben hier noch 5 Brote und 2 Fische. Ohne zu sagen, woher sie haben. Markus schreibt, dass die Jünger sich umsahen und dabei 5 Brote und 2 Fische entdeckten. Das heißt, der Junge war offensichtlich auch in den Augen der anderen Evangelisten so unbedeutend, dass man ihn nicht weiter erwähnen musste. Und trotzdem nimmt er ja hier eine zentrale Rolle ein. Und das scheint interessanterweise ein Prinzip Gottes zu sein. Ganz, ganz oft erwählt Jesus, erwählt Gott Menschen, von denen wir sagen würden, überleg's dir vielleicht nochmal. Jesaja, der war sich selber sicher, ich bin nicht der Richtige. Ich bin ein schlechter Mensch aus einem schlechten Volk. Das funktioniert nicht. Jeremia war sich absolut sicher, ich bin zu jung dafür. Mose hatte in frühester Kindheit Wunder Gottes erlebt, wurde dann aber so straffällig, dass er sich erst einmal 40 Jahre lang in der Wüste verkrümeln musste, um von Gott wieder eingeholt zu werden. Bei David war sich die gesamte Familie sicher, dass aus dem niemals was Vernünftiges werden würde. Bei Paulus waren sich alle Christen sicher, dass der Mann ein böser Mann war, dem man besser nicht begegnet. Und hier ist es ein kleiner Junge, dessen Namen wir noch nicht einmal kennen. Und lasst uns mal diese Parallelen ziehen. Wer sind wir denn? Also wer seid ihr als Gemeinde? Was könnt ihr? Wo würdet ihr sagen, oh, da sind wir aber ganz hervorragend, herausragend. Das sind ganz groß unsere Stärken. Mein Schwiegervater, als er sein Theologiestudium in Tabor angefangen hat, da wurde er sehr streng gefragt, was hast du für den Herrn Jesus in deinem Leben bisher geleistet? Und mein Schwiegervater mag es, glaube ich, schon immer, das muss genetisch bedingt sein, in solchen Situationen gerne so ein bisschen anzuecken. Und er hat gesagt, meine große Leistung bisher, ich habe dem Herrn Arbeit gemacht mit meinen Sünden. Das war seine Leistung, die er gemacht hat. Also hinterher wurde aus ihm noch Missionar und Missionsdirektor, also das ist noch ganz okay. Ja? Aber wer sind wir denn? Und wenn wir mal ehrlich sind, so als Gemeinde, wir sind als Gemeinde, wer bin ich als Einzelne? Da kommen wir ganz schnell an diesen Punkt, ja, dass man sagt, ich bin relativ unbedeutend, ich kann nicht besonders gut reden, ich bin alt, ich bin schwach, ich bin krank, ich habe meine Belastung. Wir als Gemeinde, wir können an vielen Stellen gar nichts mehr leisten und. Wir können eine große Liste aufmachen, die ganz deutlich sagen, am Ende mit uns wird doch Gott wahrscheinlich nichts mehr anfangen oder gar nichts erst anfangen wollen, denn wer bin ich schon? Wer bist du? Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, lautet die Antwort, wir sind Menschen, mit denen Gott arbeiten will. Menschen, mit denen Gott etwas vorhat. Menschen, durch die Gott Wunder wirken will. Er hat uns berufen, er hat uns gesandt und das macht er doch nicht mit denen, von denen er sagt, das wird nichts. Er scheint uns etwas zuzutrauen. Wer bin ich, wer sind wir als Gemeinde? Diese Frage kann sehr spannend werden, wenn wir sie Gott stellen. Oft sind wir so an vergleichenden Punkten, dass wir sagen, wer bin ich? Und dann sage ich, ja, ich bin nicht mehr so jung wie der kann das viel besser. Oder dass wir sagen, ich kann nicht so gut reden wie die macht das viel besser. Versteht ihr, wir vergleichen uns immer mit anderen und sind uns absolut sicher, das können wir nicht. Ja? Wir sind nicht so toll wie die Gemeinde im Nachbarort mit einer riesen Kinderarbeit, mit einer riesen Jungscharbeit. Die können das viel besser. Wir sind nicht so gut wie die Gemeinde, weil die hat richtig Geld, wir nicht. Merkt ihr, wir definieren uns oft mit Vergleichen. Aber wie wäre es mal, wenn wir mal so eine verheißungsorientierte Definition vornehmen? Wer sind wir? Kinder Gottes, Beauftragte Gottes, seine Gemeinde. Und wollen wir das ernst nehmen, dass wir seine Gemeinde sind? Wollen wir das ernst nehmen, dass er unser Mittelpunkt ist? Wollen wir das ernst nehmen, dass er unser Haupt ist? Wollen wir es ernst nehmen, dass er unser Zentrum ist? Nicht nur das Thema, über das wir reden, sondern dass der Auferstandene heute gegenwärtig ist. Nehmen wir das ernst. Und dann können wir nicht mehr sagen, wir sind nichts, wir haben nichts. Wenn Christus unsere Mitte ist, dann sind wir doch alles, was nötig ist. Das ist doch spannend. Lass dich doch mal wieder überraschen, dass Gott mit dir, dass Gott mit euch viel mehr vorhabt, als ihr ihm vielleicht im Augenblick zutraut. Wisst ihr, welche Frage mich in diesem Text besonders beschäftigt hat? Warum hatte der Junge 5 Brote und 2 Fische dabei? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage jemals gestellt habt. Also warum hat er die eigentlich dabei? 5000 Männer in der Wüste. 5000 und nur ein unbedeutender, unbekannter Junge hat etwas zu essen dabei. Wir sagen ja immer 5000 Männer, also da werden dann die Frauen nicht mitgerechnet. Also es waren dann wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Mal ganz ehrlich, ich vermute, es waren tatsächlich nur 5000 Männer. Ihr Frauen, ihr hättet doch was zu essen mitgehabt, oder? 5000 Männer rennen in die Wüste und verhungern. Alle anderen sagen, Moment mal, ein paar Schnittchen, das könnte länger werden. Macht schon mal Sinn, ja? Wenigstens eine Ahle Wurst mal mitnehmen, ja? Nur dieser Junge hatte 5 Brote und 2 Fische dabei. Also warum? Ich komme auf 2 Möglichkeiten. Also der erste ist, der Junge war ein Händler und merkt, hier kann ich mein ordentliches Geschäft machen. Er hat sich zu Hause die Taschen mit den Broten und den Fischen vollgestopft, weil er wusste, die kriegen irgendwann Hunger. Und dann kommen sie zu mir. Und dann steigen die Preise. Ihr wisst schon, erhöhte Lieferzeiten und sowas, Transportkosten, all diese Dinge. In der Wüste kann man dann mal so richtig den Preis aufschlagen. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, der Junge war auf dem Heimweg vom Markt und hatte die Einkäufe für die Familie dabei. 5 Brote und 2 Fische, das war so ein halbwegs gutes Essen für eine mittelgroße Familie. Nicht sehr viel, aber doch genug, um abends nicht hungrig ins Bett zu müssen. Warum er sie nun auch immer bei sich hatte, feststeht, für den kleinen Jungen waren diese 5 Brote und 2 Fische sehr, sehr viel. Entweder war das für ihn eine wirtschaftliche Existenzgrundlage oder es war das Essen für die Familie. Also wenn er dann abends entweder ohne Geld oder ohne Essen nach Hause kam, hatte er und hatte seine Familie ein richtig großes Problem. Und vielleicht waren für ihn die 5 Brote und 2 Fische viel mehr, als wir ahnen. Andererseits waren diese 5 Brote und 2 Fische nichts im Vergleich zu dem Problem, was sie hatten. Habt ihr vorhin gehört, als der Jünger dann sagte, aber was ist das schon? Das ist nichts. Ja, nur mal zur Erinnerung, wir reden hier nicht von 5 Broten a 100 Kilogramm und 2 Walfischen. Ja, stellt euch mal 5 handgroße Fladenbrote und 2 Forellen vor. Ich weiß, es gibt da keine Forellen, aber dass wir mal so ein bisschen wissen, worüber wir reden. Mehr war das nicht, ein paar Fladenbrote und 2 Forellen. Für den Jungen war es alles, aber im Angesicht der Größe des Problems war es völlig bedeutungslos. Wenn der Junge die 5 Brote und 2 Fische für sich behielt, war es für ihn genug, für seine Familie auch. Wenn er sie hergab, war es weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Merkt ihr, wie unsinnig das ist im ersten Moment, was hier passiert? In so einem Moment, nicht mit einem Wunder Gottes zu rechnen, wird in dir das Gefühl der Überforderung wachrufen. Warum sollen wir sowas tun? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist unsinnig. Jesus, damit kannst du nichts anfangen. Jesus, das nützt nichts. Klar, du hast Gaben und Fähigkeiten, du hast Erfahrung gesammelt und du bist dir vielleicht auch sicher, dass es für dich reicht. Für dich reicht es, durch diese Krise zu kommen. Für dich reicht dein Glaube aus. Aber zu sagen, damit werde ich Salz und Licht für die Welt in meiner Umgebung, wirst du sagen, das reicht nicht. Für dich reicht deine Kraft aus. Für dich reichen deine Gebete aus, die du noch sprechen kannst. Aber damit kann man doch nicht die Nachbarschaft verändern, den Straßenzug oder eine Gemeinde. Das reicht doch nie. Wie kannst du damit meinen, zum Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein? Da hast du doch viel zu wenig. Und dann sagt Jesus zu dir doch, du bist das Licht der Welt. Ihr seid Salz und Licht in dieser Welt. Ihr seid nicht hier als Gemeinde, um ein nettes geistliches Unterhaltungsprogramm zu bieten, mit geschlossenen theologischen Debattierclubs und geregelter Kinderbetreuung. Dafür reicht die Kraft vielleicht aus. Das wäre für dich genug, für euch als Gemeinde. Aber wir sind hier, um dort weiterzumachen, wo Jesus aufgehört hat. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das hat schon was Spektakuläres. Also es wäre irgendwie verständlicher, wenn Jesus gesagt hat, der Vater hat mich gesandt, ich gehe in den Himmel, ihr bleibt so lange hier, irgendwann komme ich und dann begegnen wir uns. Dass wir sagen, alles klar, wir warten hier auf dich, wir denken über dich nach, wir leben unser frommes Leben und dann ist gut. Aber zu sagen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, da würden wir sagen, das reicht doch nicht, das kriegen wir nicht hin. Wir sind hier, um den Menschen um uns herum zu dienen. Wir sind hier, um das Reich Gottes anfassbar und erfahrbar zu machen. Wir sind hier, damit Menschen, die sich im Leben nicht mehr auskennen, neue Sicherheiten bekommen. Wir sind hier, um Hoffnung denen zu geben, die keine Perspektive mehr haben. Wir sind hier, um Menschen in eine lebendige Nachfolge mit Christus zu rufen. Wir sind hier, um einen echten Unterschied in unseren Orten zu machen. Unsere Gemeinden sollen doch die Orte sein, sichere Orte der Liebe Gottes, wo Liebe das zentrale Merkmal unserer Zugehörigkeit zu Jesus sein soll. Und ja, die Welt um uns herum hat gerade im Augenblick einen mächtig großen Hunger genau für diese Dinge. Und wenn du das einmal ernst nimmst und gleichzeitig auf das schaust, was du dazu mitbringst, um etwas zu verändern, wirst du wahrscheinlich ganz schnell das Gefühl der Überforderung in dir spüren. Weil du sagst, das reicht nicht. Das kann ich nicht schaffen. Das können auch wir als Gemeinde nicht schaffen. Dafür reicht unsere Kraft nicht aus. Das sind nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, was wir da haben. Das reicht nicht. Nun ja, Jesus scheint da offensichtlich anders drüber zu denken. Offensichtlich reicht das, wenn wir bereit sind, das herzugeben. Das musste der Junge ja tun. Also er konnte ja nicht sagen, ich lasse einfach meine 5 Brote und 2 Fische im Sack. Und dann ist gut. Also er hat es ja hergegeben. Er musste, ja, das ist ja so ein Wund, das ist ja so ein Mutding. Ja? Also gib das mal her, das wenige, was du hast. Versucht euch mal in die Situation des Jungen zu versetzen. Da hast du so ein bisschen was für dich und irgendein Jünger kommt angeritten und sagt, das hätte ich jetzt gerne mal von dir. Und zu sagen, okay, hier hast du es. Warum der Junge das hergegeben hat, wissen wir ja nicht. Steht ja nicht. Vielleicht haben die Jünger es ihm ja tatsächlich abgekauft. Vielleicht hat er es ihnen ja auch geschenkt, kann auch sein. Fest steht, der Junge musste etwas loslassen, damit das Wunder geschehen konnte. Ohne seine Bereitschaft hätte das Wunder so nicht stattfinden können. Was ja eigentlich komisch ist. Zu sagen, Moment mal, wenn der Junge das nicht hergegeben hätte, dann hätte Jesus dieses Wunder nicht tun können? Da würde, also in mir rebelliert da etwas. Ich hoffe, in euch auch. Weil schließlich ist Jesus doch der Herr, oder? Der Sohn Gottes, Gott selbst, ein Teil der Dreieinigkeit. Die hebräische Bibel beginnt mit den Worten Bereshit bara Elohim. Am Anfang schuf Gott. Und bara, das Wort für schaffen, ist ein ganz besonderes Wort, weil bara bedeutet, etwas zu schaffen aus dem Nichts heraus. Also nicht Gott nahm irgendwie Materie von irgendwo her und machte damit irgendetwas irgendwie oder keine Ahnung was, sondern bara, Gott schuf aus dem Nichts, nur durch sein Wort. Nur durch sein Wort kann unser Herr Materie schaffen. Das ist etwas, was wir nicht denken können, aber Gott kriegt das hin. Und dann denken wir, und dieser Gott ist von 5 Broten und 2 Fischen abhängig, die er selber geschaffen hat? Nee, würden wir sagen, ja. Es ist spannend, das zu sehen. Er könnte das doch viel besser. Mal anders gesagt, er braucht weder 5 Brote noch 2 Fischen, noch braucht er eigentlich mich, noch braucht er dich. Mit unserer ganzen Unvollkommenheit, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Problemen, mit unseren eigenen Biografien. Eigentlich könnte er es doch viel besser, wenn Jesus sagt, warum sagt Jesus das? Warum sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch? Warum macht Jesus nicht einfach selber weiter? Das kann er mit Sicherheit viel besser. Er hat viel bessere Antworten, als wir sie haben. Er hat viel mehr Möglichkeiten, als wir sie haben. Und sagt jetzt nicht, naja, er ist gerade im Himmel und deswegen braucht er Vertreter. Also da gäbe es ja andere Möglichkeiten. Er bittet zu uns. Es scheint ihm irgendwie zu gefallen, durch uns in dieser Welt etwas bewegen zu wollen. Ich glaube, Gott sehnt sich danach, mit uns eng verbunden und vereint zu sein, selbst in seinen Wundern. Er will das mit uns und durch uns machen. Wir sind nicht der Ersatz dafür, weil er selber unfähig wäre an irgendeiner Stelle, sondern wir sind offenbar in seinen Augen so wertvoll, dass er sagt, ich möchte gerne mit euch wirken, durch euch. Ich möchte, dass ihr es erlebt, wie ich durch euch Wunder vollbringe. Da scheinen wir sehr viel wert in seinen Augen zu sein. Er kann in dieser Welt wirken, aber er will es nicht. Er will uns Verantwortung übertragen, weil wir ihm so wertvoll sind, weil in seinen Augen keiner von uns ein unbedeutender, namenloser Junge ist, kein Mädchen, das viel zu oft übersehen wird, sondern weil wir in seinen Augen so wertvoll und geliebt sind, dass es ihm kein schönerer Wohnort einfällt als mitten in unserem Leben. Und darum kommt er her mit der Bitte: Gib mir deine 5 Brote und 2 Fische. Gib mir das, was für dich allein genug ist, und stell es mir zur Verfügung. Gib mir als Gemeinde das, was für euch ausreicht, und verschenkt euch an andere. Stellt euer Haus zur Verfügung, ladet ein, geht hin, verschenkt eure Zeit, eure Botschaft. Denkt nicht ständig daran, ob ihr dann nicht zu kurz kommt. Gebt, verschenkt, investiert. Ja, leidenschaftliche Nachfolge und Verlustängste gehören ganz oft zusammen. Jesus hat nie versprochen, dass er uns in Watte packen wird. Er hat uns nie gesagt, dass er uns nur innerhalb unserer eigenen Wohlfühlzone berufen wird. Oft genug hat er aber solche Dinge gesagt wie: Verlass alles, geh in ein Land, das ich dir erst noch zeigen werde. Und wer hier Angst bekommt, ist völlig normal. Nur mal so als Randbemerkung. Wer hier sagt, das traue ich mir nicht zu, ist ein ganz normaler Mensch. Also glaube nicht, du würdest dazu wenig glauben oder sowas. Dass du sagst, da werden jetzt gerade meine Hände feucht, wenn ich an so etwas denke. Alles normal. Aber das ist genau der Moment, in dem Gott oft anfängt, mit uns Geschichte zu schreiben. Dass wir sagen: Jesus, wir haben dieses Haus, wir haben unsere begrenzten Möglichkeiten, wir haben unsere begrenzten Mittel, aber das möchten wir dir zur Verfügung stellen. Und bitten dich, dass du uns an deinen Wundern beteiligst, die du hier durch uns tun willst. Nicht das, was wir vorhaben mit unseren 5 Broten und 2 Fischen. Nicht unsere Ideen, sondern zeige du uns das, was du tun willst. Und wir fragen nicht ständig, kommen wir dabei nicht zu kurz, sondern wir vertrauen dir einmal, dass es so gut ist. Weil das finde ich so bewegend, wie dieser Bericht endet. Am Ende werden die Reste eingesammelt und es ist noch mehr übrig, als sie am Anfang hatten. Kann man auch nicht mit natürlichen Dingen erklären. Und ich glaube, dass das eine Verheißung ist, die uns Jesus hier mitgibt. Dort, wo du dich an ihn und seine Sache verschenkst, wirst du selber am Ende mehr als genug haben. Deine Angst ist völlig unbegründet. An einer anderen Stelle hat Jesus einmal gesagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und er sagt das nicht, damit wir so einen Satz irgendwo auf ein Plakat drucken und irgendwo hinhängen und sagen: Sieht aber schön aus, das Bild mit dem Sonnenuntergang und dem Spruch drauf. Das ist ein Wort Gottes an uns, mit dem er uns losschickt und sagt: Lebt das, macht das zu eurem Lebensgefühl, macht das zu eurer Lebenseinstellung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und um den Rest kümmere ich mich. Gebt Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben und alles andere wird uns zufallen. Also, Gott will mit und durch uns Geschichte schreiben und Wunder bewirken. Das, was ihr dazu mitbringt, ist für euch allein genug und ausreichend. Aber es wird niemals reichen, um das zu erreichen, was wirklich nachhaltige Wirkung hat. Dennoch ist es für Gott mehr als genug. Es reicht völlig aus, wenn ihr bereit seid, diese Dinge zu übergeben. Und keine Angst, ihr werdet am Ende mehr als genug haben. Jesus wird uns einmal fragen: Habt ihr jemals Mangel gehabt? Und ich glaube, dann werden wir jedes Mal sagen müssen: Nee, hast schon recht, stimmt schon, ist schon richtig. Nie. Das ist eine Verheißung Gottes und die dürfen wir mitnehmen. Amen.